Gelobt sei Jesus Christus. Unbefleckt empfangene Mutter vom Sieg. Liebe Brüder und Schwestern, die wir diesen Ostersonntag miteinander feiern dürfen und können. Wir haben im Evangelium gehört, dass Maria Magdalena oder Maria von Magdala, wie sie heute im Evangelium bezeichnet wird, zum Grab eilte. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Sonntag war damals ein Arbeitstag. Es war ja der Samstag, den die Juden als Sabbat feierten und der Ruhetag war. Der Sonntag wurde ja dann der Ruhetag für uns Christen, nachdem an diesem Tag, an diesem Morgen, Jesus von den Toten auferstanden ist. Maria Magdalena macht sich auf den Weg, als erste von den anderen Frauen auch, und geht zu einem der ersten Stadttore, die an diesem Morgen geöffnet worden sind. Man hat ja nicht alle 12 Tore auf einmal geöffnet, sondern in gewissen zeitlichen Abständen. Und so eilte sie dem Tor zu, was vermutlich als erstes geöffnet wurde, um schnellstmöglich zum Grab zu kommen. Und was sie am Grab sieht, das muss sie auch erschüttert haben. Denn die beiden Soldaten, welche das Grab bewacht haben, waren ja vielleicht schon weggelaufen, weil nach der Auferstehung lagen sie ja zunächst mal wie bewusstlos auf dem Boden und sind von Furcht und Schrecken dann davongelaufen, weil der Stein wurde ja auch weggeschmettert. Und sie sah, dass der Stein ja auch nicht mehr am Grab war und auch nicht mehr die Soldaten. Das muss sie auch sicherlich im ersten Augenblick vielleicht auch sehr betroffen gemacht haben. Aber dann schaut sie hinein in das Grab und es war ja alles dunkel noch. Vielleicht will sie auch nach dem Leichnam Jesu greifen, weil ja alles so dunkel war noch. Aber sie hatte sicherlich vielleicht auch eine Laterne dabei und sieht, der Leichnam ist nicht mehr da. Hätte man ihn gestohlen, dann hätte man ihn mit den Leintüchern gestohlen, in denen er eingehüllt gewesen wäre oder war. Dann hätte man ihn so mitgenommen und hätte nicht die Leintücher dann, hätte ihn im Grunde genommen ausgewickelt und die Leintücher zusammengelegt an dem Platz dort, wo er lag. Aber das hat sie in diesem Moment nicht registrieren können, weil sie natürlich auch so geschockt war von dem, was sie ja auch am Karfreitag auch erlebt hat. Und jetzt nimmt sie nur wahr, Jesus ist nicht mehr da. Das war eine Katastrophe, eine weitere für sie. Und deswegen eilt sie natürlich sofort auch zu den Jüngern. Sie geht in das Haus dort in Jerusalem, wo sie sich aufhalten, und berichtet ihnen davon. Und wir hörten, dass Petrus, also der ja dann im Grunde genommen den Vorsitz hatte, mit Johannes zum Grab. Johannes, der ja sehr bescheiden und sehr demütig ist, er nennt sich ja in seinem Evangelium, welches er geschrieben hat, nie selbst mit Namen, weil er viel zu demütig war. Und darum sagt er, der Apostel, der schneller lief, und das war eben er, er schaute ja nur hinein, ging aber nicht hinein. Warum nicht? Weil er nicht der Erste der Apostel war. Er wollte ganz klar jetzt die Hierarchie auch achten, weil Petrus ja jetzt im Grunde genommen den Vorsitz hatte. Petrus, der aber ja auch völlig am Boden zerbrochen war, weil er ja natürlich auch noch Jesus verleugnet hat in jener Nacht auf Karfreitag hin. Von dem war ja auch nicht mehr viel zu erwarten. Er geht hinein, sieht, aber versteht es nicht. Er glaubt es auch nicht. Er kann es auch nicht zuordnen, weil es alles für ihn so unglaublich fremd war, so erschlagend. Johannes hingegen, er schaute hinein und er glaubte. Was heißt das, er glaubte? Er erinnerte sich an die Worte, die Jesus gesagt hat, er werde nach 3 Tagen auferstehen. Auf einmal klingelt es bei ihm. Und er erinnert sich sicherlich an die Worte und bringt es damit in Verbindung. Jetzt gehen sie wieder zurück zu den anderen Jüngern. Maria Magdalena bleibt. Sie bleibt und weint und wartet. Und da kommt jemand in dieser frühen Dunkelheit des Tages, kommt da jemand und spricht sie an. Warum weinst du, Frau? Sie hatte natürlich gedacht, es wäre der Gärtner, der vielleicht zum Hause von Josef von Arimathea gehört, weil er ja damals dieses Grab für sich bauen ließ. Er wollte ja selbst vielleicht einmal dort beerdigt werden. In diesem Grab lag ja noch niemand. Und da dachte sie, ja gut, der wird jetzt vielleicht nachschauen, hat vielleicht Jesus mitgenommen, um ihn in Sicherheit zu bringen. Aber das war ja nicht so. Jesus hatte sie nur nicht erkannt. Sie schaute nämlich immer gebannt noch in das Grab, während Jesus zeitlich zu ihr sprach. Und es war ja noch dunkel, ziemlich dunkel noch. Er lässt sie sprechen und auch weinen. Aber dann kommt das entscheidende Wort, Maria. Und er hat es so ausgesprochen, wie er es zur Lebzeit immer zu ihr gesagt hat. Maria. Mit dieser wunderbaren Stimme dann. Und jetzt erkannte sie ihn sofort. Sofort. Rabuni. Rabuni, Meister. Dieser Ruf, Rabuni, hat alles durchdrungen. Er lebt, er steht vor ihr, aber nicht mehr als der total zerschundene, zerschlagene, gegeißelte und von Dornen gekrönte Mann, der am Kreuz starb, sondern wunderschön in Herrlichkeit und Pracht, mit einem wunderschönen Gewand. Das Einzige, was sichtbar war, waren die Wunden an den Händen und den Füßen und an seiner Seite. Sie erkennt ihn sofort. Und deswegen will sie ihn festhalten. Sie will ihn festhalten, weil sie kann es nicht fassen. Sie kann es kaum glauben, was geschehen ist. Aber da weist Jesus darauf hin, halte mich nicht fest, denn ich gehe zurück zum Vater. Du kannst das nicht festhalten, was für den Himmel bestimmt ist. Und das ist ja oft so, wenn wir am Grab eines lieben Menschen gestanden sind oder am Sterbebett. Wie gerne hätten wir manchmal Menschen festgehalten und gesagt, bleibt noch da, bleibt noch bei uns. Aber wir haben gespürt und gemerkt und erleben müssen, wir müssen sie loslassen. Und was in die Ewigkeit geht, bleibt drüben und nicht hier. Maria Magdalena hat den Glauben gewonnen, neu gewonnen, gefunden. Sie verkündet es natürlich den Aposteln, die das alles gar nicht zuordnen und verstehen können. Aber dieser Ruf, Rabuni, Meister, und ich habe ihn gesehen, ist der Ruf der Neubekehrung, ist ein Ruf, eine Einladung, im Grunde genommen an Jerusalem und an alle, die an Jesus geglaubt haben, wieder zum Glauben zurückzukehren. Zurückzukehren, von dem sie vielleicht so erschüttert worden sind und gemeint haben, es ist alles zu Ende. Es ist alles so eingetreten, wie der Herr es gesagt hat, wiederholt vorhergesagt hat. Alles ist so geschehen. Und der Glaube wächst wieder in den Herzen der Menschen. Er wächst und nimmt wieder zu. Die junge Gemeinde von Jerusalem bildet sich jetzt und fängt an, Feuer zu fangen. Neues Feuer, neue Liebe zum Herrn und Glauben. Und der Glaube wächst in den Herzen vieler Menschen und dringt hinaus in die ganze Welt. Wenn man bedenkt, was diese kleine Keimzelle davon damals bewirkt hat, über die Jahrhunderte und Jahrtausende, was daraus geworden ist, weil Gottes Geist das bewirkt, menschlich gesehen wäre das unmöglich. Aber weil es Gott ist, der dahinter steht, er hat es bewirkt, liebe Gläubige. Wie schaut es aus mit unserem Glauben? Das müssen wir immer ehrlich wieder auch fragen. Wie schaut es aus mit meinem persönlichen Glauben? Glaube ich an das, was Jesus gesagt und geoffenbart hat? Bin ich davon überzeugt oder zweifle ich ständig? Wie viele kommen ins Zweifeln, weil vielleicht so manches in ihrem Leben nicht so verläuft, wie man sich das wünscht und Gott dafür die Schuld gibt. Vielleicht auch so manches Missgeschick, was durch einen selber auch verursacht wurde. Ich denke auch so manches Mal, wenn schwere Unfälle passieren, wo Menschen viel zu schnell gefahren sind, dann kann ich nicht sagen, Gott wollte das so, Gott hat ihn zu sich gerufen. Nein, überhaupt nicht. Das ist die Ursache des Menschen. Wenn ein Mensch sich das Leben genommen hat, das ist nicht der Wille Gottes. Das ist der freie Wille des Menschen. Das dürfen wir nicht Gott in die Schuhe schieben oder an verschiedenen Dingen Gott anklagen und sagen, er wollte das. Da muss man sehr vorsichtig sein und prüfen, ist es der Wille des Menschen gewesen, was er verursacht oder getan hat, auch ich selber in meinem Leben, wo ich dann die Konsequenz dafür zu tragen habe, oder war es der Wille Gottes? Liebe Gläubige, wer im Glauben erschüttert wurde, innerlich, der sollte immer wieder das Glaubensbekenntnis beten und Gott darum bitten, Herr, stärke meinen Glauben, stärke ihn, gieße neu aus diesen Glauben in mein Herz hinein, gieße ihn aus, dass ich wieder viel tiefer zum Glauben an dich komme, ihn auch lebe und auf dich vertraue. Maria Magdalena war von diesem Glauben durchdrungen und den hat sie bekannt und bezeugt. Davon konnte sie niemand abbringen. Und diese Frau hatte in ihrem Leben was erlebt, keine Frage. Die hatte auch Mut, genauso wie sie zuvor, wo sie ihr sündiges Leben führten, wie hart sie dort war, beziehungsweise wie sie vielleicht auch vorging in manchen Dingen, so ging sie jetzt auch für die Sache Jesu, trat sie ein. Unerschrocken, furchtlos, weil sie sagte, es geht um alles. Und Jesus hat mich befreit von meinen Sünden. Er hat mich geheilt in meinem Herzen. Es gibt niemand, der das tun könnte wie Jesus. Ich möchte vielleicht nur kurz eine Anmerkung dazu geben. Es wird ja in manchen Evangelien berichtet, Maria Magdalena. Und dann heute heißt es wieder beim Johannesevangelium, Maria von Magdala. Ja, sind das zwei verschiedene Frauen? Darauf möchte ich hinweisen, auf eine Vision der seligen Anna Katharina Emmerich. Und das ist nämlich hochinteressant. Nämlich die selige Anna Katharina Emmerich sah in einer Vision, wie der Bruder Lazarus ein großes Hab und Gut hatte in Israel und vor allem auch auswärts in Magdala. Und dort hat sich die Schwester Maria Magdalena oft aufgehalten. Sie wechselte im Grunde genommen immer wieder den Ort von Magdala nach Jerusalem. Und deswegen wird sie einmal Maria Magdalena genannt, die hier in der Stadt wohnte damals, beziehungsweise bei dem Bruder Britannien, in Britannien dann, oder draußen in Magdala. Das ist für mich völlig klar geworden dann. Es ist ein und dieselbe Frau. Das sind nicht zwei verschiedene. Das müssen wir vielleicht auch noch ein wenig im Blick haben. Liebe Gläubige, dieses Osterfest, in dem es auch äußerlich so viel Chaos und Verwirrung gibt, vor allem auch in den letzten Jahren ja schon, soll uns nicht davon abhalten, den Glauben zu leben und zu bezeugen und daran zu glauben, dass er wächst. Wir wissen, dass der Glaube vor allem auch in Europa zurückgegangen ist, dass viele Kirchen geschlossen worden sind und dass der Glaube an Jesus in den Herzen vieler Menschen erloschen ist, dass es viele Freikirchen gegründet worden sind und so weiter. Aber wem hat Jesus die Zusage gegeben, bis zum Ende der Zeit zu bleiben? Seiner Kirche, die er auf das Fundament des Apostels Petrus gegründet hat. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeit. Und ich bin dankbar, dass ich zu dieser heiligen katholischen Kirche gehören darf, wo es 7 Sakramente gibt, die uns helfen, heil und heilig zu werden. Ich bin dankbar, liebe Gläubige, dass ich dieses Geschenk erfahren darf, jeden Tag von Neuem, und an die Verheißungen glauben kann, die Jesus uns gegeben hat, der uns verheißt, dass wir auch nach dem Tod, wenn wir an ihn glauben und seine Worte zu Herzen nehmen uns an seine Gebote halten, das ewige Leben bei ihm bekommen, bei ihm im Himmel einmal. Das ist gewaltig und überwältigend. Und drum ist die Auferstehung Jesu Christi auch für uns so wichtig. Wir bleiben nicht im Grab. Wir werden auferstehen. Wir sind, der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, in dem Gott wohnt. Er ist nicht nur für die Asche bestimmt, was viele glauben. Nein, er ist zur Auferstehung bestimmt. Warum gibt es so viele Heilige, die nach Jahren, die man ausgegraben hatte und völlig unverwest sind? Ja, wenn, denken Sie nur mal an den heiligen Pfarrer von Ars, völlig unverwest. Die heilige Bernadette Soubirous, unverwest. Katharina Laboré aus Paris, 37 Jahre lag sie im Sarg im Boden drin. Dann hat man zur Seligsprechung sie ausgegraben, war völlig unverwest. Hätte man sie verbrannt, wäre sie nicht unverwest geblieben. Da sehen wir, welche Bedeutung der Leib vor Gott für den auch hat, weil wir zur Auferstehung berufen sind. Liebe Christen, bedenken Sie diese Wahrheiten. Sie sind wichtig, sie gehören zu unserem katholischen Glauben. Und ein letztes, Maria, die Mutter des Herrn, sie ist bei Jesus geblieben. Sie hat all das Unsagbare, Schmerzvolle miterlebt. Aber sie hat geglaubt. Sie hat geglaubt. Ihr Glaube war unerschütterlich und stand fest. Ihr Glaube war kraftvoll und mächtig. Und sie hat den Aposteln dann geholfen, dass sie zum Glauben an ihren Sohn gefunden haben. Und hilft auch allen, die sie darum bitten. Amen.